Digital einfach machen.
Digital einfach machen.
Der Podcast der digitalen Sparkasse der Zukunft.
Hallo, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Mein Name ist Sebastian Pähler und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Digital einfach machen. Einige von euch, die werden wahrscheinlich schon das aktuelle Update von iOS installiert haben. Mit dem 17.4er Release, da gibt's einige prominente Neuerungen. Direkt ins Auge fällt zum Beispiel die Frage nach einem neuen Standardbrowser für euer iPhone. Anders als bisher werdet ihr nach dem Update nämlich aktiv gefragt, mit welcher App ihr künftig durchs Internet surfen wollt. Und vielleicht habt ihr auch mitbekommen, dass ihr nun alternative Marktplätze, also andere App Stores nutzen könnt. Und beim Einkaufen in Apps ist nicht mehr Apple Pay das einzig zugelassene Zahlverfahren. Ja, woher kommt diese plötzliche Offenheit von Apple? Nun ja, ganz freiwillig ist die nicht. Tatsächlich ist der Grund dafür der am 7. März in Kraft getretene Digital Markets Act der EU, mit dem ein wenig mehr Plattformgerechtigkeit als bisher hergestellt werden soll. Wenn man so will, werden hier die Big Techs ein wenig entmachtet. Ihr seht, europäische Digitalpolitik, die kann ganz konkret sein, so konkret, dass wir alle ihre Auswirkungen spüren. Grund genug, uns hier bei Digital einfach machen, intensiver damit zu beschäftigen, welche europäischen Regelungen da in der Kommission ausgedacht und im Parlament verabschiedet werden und wie sie das Internet für die EU-Bürgerinnen und Bürger, aber auch für uns Sparkassen verändern. Digitalisierung Made in Europe ist das neue Format, mit dem wir euch näher bringen wollen, was da alles auf uns zukommt und welche Rolle die Sparkassen bei der Gestaltung der digitalen Zukunft Europas einnehmen wollen. In unserer ersten Folge beschäftigen wir uns mit der am 29. Februar im EU-Parlament verabschiedeten eIDAS-Reform. Bis zum Herbst 2026 müssen alle Mitgliedstaaten ihren Bürgerinnen und Bürgern nämlich eine sogenannte Digital Identity Wallet anbieten, mit der sie sich dann on wie offline in fast allen Lebensbereichen ausweisen können. Oliver Lauer und Frank Weigand haben direkt die Chance genutzt, den Geschäftsführer des DSGV, Herrn Dr. Joachim Schmalzel, zur neuen Super Wallet zu befragen. Viel Spaß mit den Antworten.
Ja, hallo und guten Abend. Manchmal muss man einfach die Gelegenheit beim Shop verpacken und heute ist so ein Tag. Zu fortgeschrittener Stunde hier im DSGV in Berlin haben wir unseren Chef Dr. Joachim Schmalzel abfangen können und er nimmt sich auch extra für uns Zeit, ganz kurzfristig mit uns über die wohl aktuelle Top-News aus der Welt der europäischen Digitalpolitik zu sprechen. Joachim, wir kennen uns ja schon ein bisschen länger. Ich hätte fast gesagt, schon einige Jahrzehnte aus unserer Kölner Zeit. Deswegen möchte ich dich ganz zu Anfang fragen, ist das auch hier okay, wenn wir uns vor aller Welt duzen?
Das wäre künstlich, wenn wir es anders machen würden.
Prima, das freut mich sehr. Und jetzt ist es ja so, in der Sparkassenorganisation muss dich keiner vorstellen, da kennt dich jeder. Aber uns hören ja inzwischen auch einige Menschen zu, die eben nicht aus der Organisation kommen. Magst du ein paar Worte über dich verlieren, welche Funktion du bei uns hast und was die Themen sind, die dich besonders bewegen?
Ja, ich bin Geschäftsführer des Deutschen Sparkassen- und Giroverbandes mit den Schwerpunktfeldern Geschäftsstrategie, Geschäftsmodell und Digitalisierung. Und versuche auf diesem Weg einerseits das Geschäftsmodell der Sparkassen mit weiterzuentwickeln und bei der Digitalisierung vor allem diesen Transformationsprozess einer zutiefst dezentralen Organisation so weiterzuentwickeln, dass man Sparkasse bleiben kann und trotzdem digitaler werden kann.
Ein hehres Ziel, an dem wir ja alle versuchen, gemeinsam zu arbeiten. Vielen Dank, dass du heute Zeit für uns gefunden hast. Uns, das sind Oliver Lauer und das bin ich, Frank Weigand. Wenn ihr uns heute nicht zum ersten Mal hört, dann sind wir euch schon mal begegnet. Aber um sicher zu gehen, Olli, ein paar Worte von dir zu dir.
Ja, vielen Dank Joachim, vielen Dank Frank, dass ich heute Abend auch zu später Stunde hier in Berlin sein darf. Ich vertrete die Stabsstelle Digitallabor und vielleicht komme im Laufe des heutigen Podcasts noch an der einen oder anderen Stelle zur Aufgabe des Digitallabors vorbei. Im Grunde beschäftigen wir uns gerade sehr intensiv mit dem Thema digitale Identitäten, aber was das bedeutet, dazu später dann noch mehr.
Prima, vielen Dank ihr beiden. Ja, mein Name ist Frank Weigand. Ich darf mich beim DSGV um digitale Grundsatzfragen kümmern. Das klingt sperriger, als es wirklich ist. Da vor allem eben um das Projekt Digitale Agenda mit meinen Kolleginnen und Kollegen. Und wenn ihr dazu mehr wissen wollt, dann müsst ihr in unserem Vorgänger-Podcast reinhören, Inside Digitale Agenda. Okay, genug der Vorrede. Lasst uns anfangen. Heute dürfen wir einmal unseren Chef Fragen stellen. Und zunächst, Olli, Um was geht's heute eigentlich?
Ja, also ich denke, wir haben heute ein sehr interessantes Thema mitgebracht und vor allem auch ein sehr frisches Thema, nämlich am 29.02.24 hat das Europäische Parlament eine neue Verordnung verabschiedet, die sogenannte eIDAS 2. Die kommt mit der Nummer 2 und der sehr technischen Beschreibung sehr technokratisch rüber, aber sie ist eine weitreichende strategische Entscheidung, weil sie nämlich bedeutet, dass ab 2026 jedes europäische Land seinen Bürgern eine sogenannte EU-Wallet zur Verfügung stellen muss. Und was soll die EU-Wallet können? Sie soll unter anderem den Personalausweis, den Führerschein beinhalten, aber auch andere Dinge tun können, wie Verträge unterschreiben und am Ende des Tages auch eine starke Kundenauthentifizierung oder entsprechende Payment-Verfahren unterstützen. Das könnt ihr euch vorstellen, wie dieses Portemonnaie, was dann plötzlich nicht nur entsprechende Debit- und Creditkarten mit sich bringt, sondern halt auch die Nachweise wie Personalausweis, Führerschein. Das kann so weit gehen bis zu dem Fitnessclub-Ausweis. Wie bereits gesagt, das Gesetz ist verabschiedet. Jetzt 26/27 wird es den Bürgern zur Verfügung gestellt. Es kommt mit bestimmten Verpflichtungen. Darauf können wir dann später auch noch eingehen. Aber das wäre es jetzt im Grundsatz.
Oh, ein ganz schön dickes Brett, denke ich, was wir da zu bohren haben. Und jetzt kommt dann auch gleich meine erste Frage an dich, Joachim. Du begleitest die Diskussion rund um die EU-Wallet ja schon längere Zeit. Wie findest du denn die aktuellen Entwicklungsentscheidungen jetzt? Und zwar nicht nur, aber auch natürlich als Geschäftsführer des DSGV, sondern vor allem auch als Privatmensch. Hat das für dich irgendeine Relevanz?
Also ich glaube zum einen, dass wir, und das glaube ich in beiden Rollen, ja, dass wir in der Digitalisierung in Europa weitere Fortschritte machen sollten. Und ich bin sehr froh, wenn dazu auch von staatlicher Stelle Initiativen ergriffen werden, dass wir uns nicht immer der Überlegenheit der Big Techs aus Amerika ergeben, sondern dass wir dazu auch eine vernünftige europäische Antwort zumindest mal versuchen. Ob es gelingt, muss man sehen, weil das ist schon ein sehr starker Anspruch. Es reicht ja nicht, dass man ein Gesetz macht, sondern es muss ja auch gemacht werden, es muss funktionieren, es muss auch von Kunden und von den Menschen angenommen werden. Also es sind noch viele Wenns, 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 aber wenn man nicht anfängt und es nicht versucht, gelingt es nicht. Als Geschäftsführer des DSGVs habe ich natürlich auch immer die Rolle, was hat das für eine Relevanz für unser Geschäftsmodell? Und da muss man immer mehrere Perspektiven einnehmen. Die eine Frage ist, finden wir das an sich gut und können wir das unterstützen? Können wir das auch unseren Kunden anbieten? Die andere Frage ist dann immer, haben wir vielleicht selber Geschäftsmodelle, die davon berührt werden? Und das ist natürlich differenziert im Einzelfall. Das werden wir aber gleich noch ein bisschen detaillierter besprechen.
Ja, prima. Vielen Dank. Das waren schon mal ganz viele persönliche Einsichten. Und die nächste Frage übergebe ich dann gleich an Olli.
Ja, da ich ja weiß, dass du dich tatsächlich sehr intensiv in der Vergangenheit damit beschäftigt hast, traue ich mir jetzt auch zu und dir auch die Antwort, hier etwas konkreter in die Thematik einzusteigen. Welche Chancen würdest du denn im Konkreten sehen für die EU-Wallet, also für die Menschen in Europa, also für dich als Bürger, für die Sparkassen, also für uns hier vor Ort, für die Filialen, aber auch für den Wirtschaftsraum in der Gesamtheit? Also drei konkrete Fragen, wo man denn die EU-Wallet dann auch an sich positionieren könnte.
Ja, man muss sich zunächst mal nochmal mit dem Grundprinzip der digitalen Identität beschäftigen. Denn das letzte noch nicht sauber zugeordnete Attribut ist ja die digitale Identität. Die ist ja derzeit nicht eindeutig, sagen wir, bestimmt. Keiner weiß genau, wer sich da bewegt. Und die EU-Wallet ist die Chance, dass der Staat die Hoheit über die digitalen Identitäten behält und sie nicht an jemand anders abgibt, aber sie gleichzeitig auch funktionsfähig zur Verfügung stellt. Das ist die Riesenchance für Europa, dass wir eine digitale Identität in einer nutzbaren Form, nämlich über eine Wallet, zertifiziert vom Staat, dann zur Verfügung stellen, damit wir die Vorteile einer solchen digitalen Identität auch nutzen können, sie aber in einem gesicherten Raum machen, dass sie nicht Drittanbietern, da gibt es ja Big Techs, die das auch gerne machen würden, ja, die digitale Identität für sich nehmen. Da muss man beim einen dann vielleicht Geld zahlen, beim anderen muss man seine Daten abliefern. Und wir hätten gern jemanden, der das relativ uneigennützig und dazu macht, um Vorteile für Wirtschaftsräume, für Menschen, für Unternehmen, aber auch für den Fortschritt an sich zur Verfügung zu stellen. Und das erhoffe ich mir durch so eine EU-Wallet. Für die Sparkassen ist der große Punkt, wir sind erstmal Teil dieses Wirtschaftsraums. Wir haben 50% der Menschen in Deutschland vertrauen den Sparkassen, auch in Themen. Wir sind diejenigen, die denen auch helfen, in der Digitalisierung nach vorne zu kommen. Da ist es natürlich auch hochrelevant, in welcher Form das passiert. Deshalb ist so eine digitale Wallet auch für uns sehr wichtig, wie wir mit unterstützen können. Für den Wirtschaftsraum ist halt wichtig, weil dadurch neue Geschäftsmodelle möglich sind. Wenn ich eindeutig weiß, wer derjenige ist, eindeutig weiß, dass derjenige auch wirklich derjenige ist, der ausgibt oder vorgibt zu sein, kann ich viel sichere, schnellere Abläufe machen. Ich kann ein One-Stop-Shopping im E-Commerce, One-Stop-Shopping in vielen Geschäft machen. Ein typisches Beispiel ist ja, was oft genutzt wird, dass die Miete eines Autos, wo gleichzeitig der Führerschein, gleichzeitig der Personalausweis, gleichzeitig die Versicherung, gleichzeitig der Zahlungsvorgang in einem einzigen Klick ausgelöst werden könnte. Und das ist nur ein kleines Beispiel für viele Geschäftsvorfälle, die möglich sind. Und in der Digitalisierung, gerade in dem Thema digitale Identität, hat Deutschland großen Nachholbedarf, Europa einen mittleren. Und weltweit ist das auch noch ein großes Thema.
Jetzt ist ja im Zusammenhang mit digitalen Identitäten auch so der Begriff digitale Souveränität ein Thema, was dann immer wieder fällt. Was ist aus deiner Sicht eigentlich digitale Souveränität und wie kann hier eine EU-ID-Wallet helfen?
Ja, wir haben diesen großen Kampf, den es ja gibt. Wer unterstützt die Identitätspolitik und das Bestimmen, dass derjenige wirklich derjenige ist, der vorgibt zu sein, der ist ja noch nicht entschieden. Also im realen Leben ist es der Staat durch den Personalausweis, ja, gibt es eindeutig geklärt, aber in der digitalen Welt ist es ja noch offen. Man kann, die Apple-ID ist ja eine Möglichkeit, sich zu identifizieren. Es gibt ähnliche Möglichkeiten anderer Big Techs. Und diese Frage, wer gewinnt diesen Kampf um die Souveränität, um die Eigenständigkeit, um die Beherrschbarkeit dieses Themas, gewinnt die der Staat mit seinen Möglichkeiten oder gewinnen die private Anbieter, ist ein wirklich ergebnisoffenes Thema. Wer hier gewinnt und wer hier die Vorherrschaft bekommt, wird ja nicht dadurch entschieden, wer ein Gesetz macht, sondern was die Kunden am Schluss als relevant und für sich auch hilfreich ansehen. Und da wird es sowohl darum gehen, es gut zu machen, es sicher zu machen, es fälschungssicher zu machen, es aber auch komfortabel für die Menschen auszugestalten. Und das wird ein Prozess sein, wo ich hoffe, dass der Staat mit Hilfe von Unternehmen, die ebenfalls ein Interesse daran haben, dass das sinnvoll gut gemacht wird und vom Staat unterstützt wird, dass in dieser gemeinsamen Arbeit und gemeinsamen Anstrengung am Schluss dann auch diese gewinnen werden.
Du hast es in Teilen schon angesprochen, aber ich will die Frage trotzdem nochmal stellen. Vor allem wir, die ja in der Bubble unterwegs sind und grundsätzlich an das Thema glauben bzw. überzeugt sind. Aber siehst du auch Risiken in dieser Initiative, also speziell in der EU-Wallet? Und was könnte passieren, wenn das Vorhaben keinen Erfolg haben wird oder würde? Oder beziehungsweise, was wäre eigentlich eine schlechte EU-Wallet, eine schlechte Identity-Wallet?
Das Entscheidende ist ja immer, man kann viele Absichten und Pläne haben. Die Bundesrepublik Deutschland hat seit 15 Jahren einen digitalen Personalausweis rausgegeben, viel Geld für diese Infrastruktur auch ausgegeben, aber es findet eben wenig und viel zu wenig Nutzung statt. Das heißt, am Schluss entscheidet ja nicht das Angebot, sondern am Schluss entscheidet ja die Nachfrage und die Nutzung und über den Erfolg eines solchen Modells. Und wenn es nicht gut gemacht oder nicht ergonomisch genug gemacht wird oder zu umständlich empfunden wird oder zu wenig Anwendungsfälle dafür da sind, die auch Nutzung ermöglichen und Nutzung unterstützen, sodass die Menschen sich auch daran gewöhnen, das zu nehmen. Wenn wir das nicht schaffen, ist eine Wallet-Initiative de facto gescheitert. Ja, denn nur wenn die Menschen nicht darauf vertrauen, dass sie das möglichst häufig in vielen Fällen zu ihrer Unterstützung, zu ihrem Komfort nutzen können oder wenn sie nicht ihren Ergonomieansprüchen genügt, nicht bequem genug ist, nicht Hilfestellung dafür da ist, wenn sie sich mal gesperrt haben oder wenn sie es mal verloren haben. Das sind ja eine Menge Fragen, die auf diesem Weg noch zu lösen sind. Und da werden wir noch gemeinsam lernen müssen, ob es wirklich zum Erfolg wird. Aber wenn man nicht anfängt und es nicht versucht, dann wird man es auf keinen Fall schaffen.
Mhm. Wenn wir von der EU-ID-Wallet sprechen, dann ist das ja im Prinzip eine App im iOS- oder Android-Universum. Und das ist ja erstmal, ne, so habe ich zumindest verstanden, auch eine fremde Wallet, also eine vielleicht sogar vom Staat herausgegebene Wallet. Wie passt denn das zu unserer Strategie im Wallet- und App-Universum? Also können, wollen wir so selbst vielleicht eine EU-Wallet werden oder wollen wir das anderen überlassen? Hast du dazu eine Meinung?
Also ich finde richtig, dass der Staat derjenige sein sollte, der die Herrschaft über diese digitalen Identitäten auch haben sollte. Und das kann er in zweierlei Hinsicht haben. Er kann selber eine digitale Wallet herausgeben, so sieht das der Verordnungsentwurf ja vor, oder kann Anbieter zertifizieren, die bestimmten Regeln unterworfen sind, die bestimmte Regeln befolgen und auch Funktionalitäten anbieten, eine EU-zertifizierte Wallet herauszugeben. Ich finde beides interessant. Also ich finde einerseits interessant, dass wir uns auch mit der Sparkassen-App anschauen, ob wir nicht ein solcher Wallet-Anbieter werden wollen. Ich finde auch, dass EPI als europäisches Zahlungsinitiative sich anschauen muss, ob es nicht ein europäischer Wallet-Anbieter werden möchte. Und wir werden auch sicherlich von einzelnen Staaten eigene Wallets sehen. Ob das in Deutschland so sein wird, wissen wir nicht. Wir stellen uns auf jeden Fall alle diese Möglichkeiten auf.
Jetzt hast du leider meine nächste Frage fast schon beantwortet, aber du hast das Stichwort EPI genannt, den digitalen Euro. Beide wollen ja auch eine Wallet herausbringen. Wie könnte das zusammenpassen? Oder ist nicht nachher auch die Gefahr da, dass wir zu viele Wallets haben? Muss die Politik da nicht vielleicht auch eher zusammenhängend denken?
Das finde ich auch eine sehr gute Frage, die aber gar nicht so sehr an mich zu richten wäre, sondern eher an die Gesetzgeber. Denn zurzeit haben wir leider noch isolierte Themen, gerade beim digitalen Euro, der eine komplett doppelte Infrastruktur, sowohl was das Zahlungssystem, die Wallet, die Fraud-Systeme, Clearing, Settlement, Rules and Regulations bauen möchte, wie es heute in den Geschäftsbanken und unserem Zahlungssystem schon verfügbar oder über EPI auch zusätzlich dann gebaut wird. Da werden wir sicherlich nochmal, oder könnte es sehr sinnvoll sein für Europa, dass wir die Kräfte nicht zu sehr verteilen und damit doppelte Investitionen oder dreifache Investitionen notwendig machen, sondern dass wir das eher bündeln, zumal sonst sich nur diejenigen freuen, die derzeit ja auf der Wettbewerberseite stehen mit den großen Big Techs aus Amerika. Die freuen sich am meisten, wenn wir unsere Kräfte aufteilen. Also hier gibt es schon noch aus meiner Sicht die Chance, dass wir hier eher Kräfte bündeln und Synergien suchen, als uns zu sehr aufteilen. Lösungsmöglichkeiten gäbe es auch. Also muss ja nicht, so wie die Menschen auch nicht drei Geldbeutel bei sich tragen, sondern eher einen, dass man sich auf einen Geldbeutel, also eine Wallet einigen könnte und trotz mehrere Zahlmethoden, mehrere Möglichkeiten und vielleicht auch eine Digitalität, aber mehrere zusätzliche Zahlverfahren drin sind. Das muss sich, glaube ich, noch im Wettbewerb und in der Koordination zeigen. Ich sehe hier sogar den Gesetzgeber in einer gewissen Verpflichtung, dass er auf diese Synergiemöglichkeiten auch achtet, damit wir nicht gezwungen sind, mehrfach zu investieren und dann vielleicht auch Redundanz in dem Zusammenhang haben.
Okay, wenn wir jetzt schon über verschiedene Wallets sprechen, und das ist ja nun mal die Ist-Situation, dann lass uns da doch mal ein bisschen tiefer eintauchen. Also, ne, was macht eigentlich so eine Wallet? Was ist da relevant? Also ganz besonders, ne, normalerweise verbindet man ja mit der Geldbörse immer das Thema Bezahlen, also übersetzt eben das Thema Payments. Warum ist das in der Wallet so wichtig? Und warum ist auch die Kombination von der Möglichkeit, mit einer Wallet zu bezahlen, mit der Möglichkeit, sich auszuweisen über eben Merkmale wie Credentials. Also warum ist das so wertvoll?
Ja, die Vision, die ja viele derzeit da trägt, ist ja dieses One-Stop-Shopping. Also ich habe einen Klick, ja, oder zwei Klicks zum Abschluss, wo ich eben die Zahlung auslöse, aber auch gleichzeitig meine Lieferadresse abgebe, die Identität bestätigen kann und vielleicht weitere Themen, dass ich über 18 bin. Und das muss man auch klären. Ja, muss ich mein Geburtsdatum abmelden oder muss ich nur sagen, dass ich über 18 bin? Ja, sind ja auch schon mal erste Hinweise, wie man das vielleicht lösen könnte. Muss ich sagen, welches Geschlecht ich habe für bestimmte Themen? Oder muss ich weitere Informationen zur Verfügung stellen, dass ich Student bin, was ich studiere, für Vergünstigungen vielleicht zusätzliche Themen anbiete? Das alles könnte man in so einer Wallet eben so hinterlegen, dass alles das, was in diesem Moment gebraucht wird an Informationen, und zwar nur das, was in diesem Moment gebraucht wird, zur Verfügung gestellt wird, weil wir ja gleichzeitig auch eine gewisse Datenarmut haben wollen. Wir wollen ja nicht alle unsere Credentials, jeder Mann, jederzeit für alles zur Verfügung stellen, sondern vielleicht das auch zielgerichtet machen. Dazu muss es aber in dieser Wallet erstmal drin sein. Und da muss man es dem jeweiligen Geschäftsvorfall zielgerichtet zuordnen. Das ist eigentlich die Idee, die ich mit so einer digitalen Identitätswallet verbinde.
Ja, vielen Dank. Jetzt mit der nächsten Frage biegen wir ein wenig ab in Bezug auf Wallet und digitale Identitäten. Aber da ich ja heute als Labormitarbeiter mit in dem Podcast-Call bin hier, interessiert mich natürlich deine Sicht darauf. Wir begleiten diese EU-Wallet-Initiative ja schon etwas länger. Irgendwo vor 3 Jahren ist diese Idee entstanden. Seit einiger Zeit unterstützen wir auch sogenannte Pilotprojekte, die halt die EU-Wallet technisch schon früher erforschen sollen. Was ist eigentlich neu an diesem Modell, vor allem an diesem Labormodell des DSGVs, aber auch an dem EU-Modell, die halt entsprechende Pilotprojekte, diese sogenannten Large-Scale-Pilots, finanziell, also nicht nur finanziell, aber grundsätzlich auch finanziell unterstützt?
Die EU-Kommission hat erkannt, dass der ein oder andere ihrer Regulierungsentwürfe nicht immer ein volles Marktverständnis beinhaltet hat. Und man muss dann immer wieder nachbessern. Also ein gutes Beispiel ist ja die PSD2, die ja eigentlich die meisten Ziele, die ursprünglich damit verfolgt sind, nicht erfüllt hat, weil sie vielleicht auch nicht super formuliert war, aber auf jeden Fall auch nicht so umgesetzt ist und nicht zu dem Erfolg geführt hat, wie man sich das erhofft hat, dass wir sehr viel stärkere Innovation und Wettbewerb dadurch hinbekommen, sondern teilweise ist ja das Gegenteil passiert. Wir haben den Platz für Big Techs planiert, die dann damit nach Europa kommen. Das kennend hat die Kommission beschlossen, dass sie, bevor sie die Regulierung endgültig umsetzt, sie das durch sogenannte Large-Scale-Pilots begleitet, indem eben Marktteilnehmer aufgerufen werden, in einem frühen Stadium mögliche Verordnungsentwürfe mit zu vertesten, mit Kunden, mit Marktteilnehmern, mit Händlern. Und diese Initiativen werden eben auch mit bis zur Hälfte der Kosten dann auch mitfinanziert, damit man aus den Erkenntnissen, die es in diesen Large-Scale-Pilots über die Akzeptanz, die Kundenfreundlichkeit, die Wirksamkeit, aber auch ist es überhaupt funktionsfähig, was sind Hindernisse auf diesem Weg, dass man diese Erfahrungen nicht erst dann sammelt, wenn die Verordnung fertig ist, sondern in dem Entwicklungsprozess so einer Verordnung von diesen Erfahrungen mit profitieren kann und dann die Ausführungsverordnung schon so baut, dass auch lebensfähige Produkte rauskommen. Dazu muss man natürlich jetzt als Teilnehmer, wie bei den Sparkassen, auch sagen, Regulierung an sich ist nicht schlimm, sondern gute Regulierung ist was Gutes. Ja, und wir tragen mit zu guter Regulierung bei, indem wir mithelfen, auch Sachen zu Regulierung, die wir vielleicht erstmal gar nicht so schön finden, dass daran was gemacht wird. Also man könnte jetzt bei AI das ja auch sagen, da wird der zweite Faktor gefordert, dass das auch durch so eine Wallet unterstützt wird. Also das, was wir heute mit unserer Pushdown-App ja als Banken selber machen, da sind die natürlichen Reflexe, die man so als Lobbyistenverband DSGV hat, erstmal zu sagen, nee, das wollen wir nicht, das wollen wir ablehnen, damit wir unsere eigenen Legitimationsverfahren nicht beeinträchtigen, sondern dadurch die Kunden eng an uns binden. Könnte man sagen, ja, da wird ja der Wechsel dann erleichtert zu einer anderen Bank, weil dann das Legitimationsverfahren nicht mehr gewechselt werden muss. Also die Login-Systematik, die wir durch so eine Pushdown-App oder durch ein Legitimationsverfahren mit Kunden haben, sind natürlich auch da. Aber wir sind als Sparkassengruppe schon der Meinung, dass wir unsere Kunden nicht durch solche Login-Faktoren an uns binden sollten, sondern durch gute Leistung und glauben, dass wir das auch uns leisten können, dann auch ein austauschbares Autorisierungsverfahren zu machen. Das heißt, da muss man schon über seinen Schatten springen, zu sagen, ich sehe das größere Ganze, unterstütze das auch und mache das und unterstütze auch so einen Weg, indem ich dann mithelfe, gute Regulierung zu machen. Und zwar nicht welche, die nur mir egoistisch in meiner Nische helfen, sondern die auch dazu beitragen, ein größeres Ziel zu unterstützen, nämlich zum Beispiel digitale Souveränität in Europa, damit die Abhängigkeit von Big Techs aus anderen Ländern vielleicht nicht noch größer werden zu lassen und dadurch auch insgesamt einen Beitrag in Europa und auch in Deutschland zu leisten.
Ja, wir haben jetzt ja sehr viel über Europa gesprochen, aber wir sind ja auch sehr stark von dem betroffen, was in Deutschland passiert. Was kann man denn aus Berlin berichten? Gibt es da auch ähnliche Aktivitäten und Ideen?
Also in Deutschland versuchen wir ja auch mitzuhelfen an diesem Ökosystem digitaler Entitäten. War mal ein Versuch der Bundesregierung. Genau das Ähnliche, was man europäisch versucht durch die Verordnung auch auf deutscher Ebene hinzubekommen, indem man den digitalen Personalausweis, der heute nicht so intensiv genutzt wird, zu mehr Nutzung zu verhelfen, indem man mehr Anwendungsfälle zur Verfügung stellt. Das geht nur durch eine Zusammenarbeit von Staat und Wirtschaft, dem eben die Wirtschaft Anwendungsfälle zur Verfügung stellt und der Staat die Anwendungsmöglichkeit, den Komfort die Unterstützung, die Ergonomie dieser digitalen Identität auch unterstützt. An diesem Zusammenspiel, an dieser Kooperation von Staat und Wirtschaft beteiligen wir uns als Sparkassen sehr gerne, versuchen da auch mitzuhelfen, weil das gleichzeitig auch unseren Trägern, nämlich den Kommunen und damit der Verwaltung auch in den kommunalen Unternehmen auch mithilft, denn da gibt's, was die Digitalisierung angeht, sicherlich noch Fortschritte zu sehen. Und da wollen wir mithelfen, indem wir selber Anwendungsfälle zur Verfügung stellen, aber auch beraten, wie man zum Beispiel bei so einem digitalen Personalausweis vielleicht Ergonomie verbessern könnte. Unsere Erfahrung, die wir mit der Sparkassen-App haben, auch mit zu übertragen, wie man Funktionsfähigkeit erhöht und auch die Anwendungsmöglichkeiten und die Nutzbarkeit von Kunden, das sind in dem Fall ja alle Bundesbürger, sicherer und besser gestalten kann.
Ja, vielen Dank. Die nächste Frage ist ein bisschen unfair, weil normalerweise fragt man eigentlich nach Prognosen fürs nächste Jahr. Und ich frage aber jetzt nach der Prognose für 2027, weil dann letztendlich die EU-Wallet ihre volle Wirkung entfalten soll und diesen 400 Millionen Bürgern in Europa zur Verfügung stehen wird. So zumindest der Gesetzesvorschlag. Wie ist denn da deine Sicht auf dieses Thema? Werden wir eine Wallet haben, die Identity Payment kombiniert? Wird es vielleicht auch mehr als eine Wallet geben? Wer wird die Wallet herausgeben? Wo wird grundsätzlich die Laborideen stehen? Also werden wir mehr Reallaboransätze sehen, wie wir das jetzt hier auch im DSGV verproben? Und eine ganz, ganz wichtige Frage, weil wir natürlich auch das Thema digitale Identitäten in der digitalen Agenda 3 umsetzen, also in Frank Weigands Team. Welche Nummer wird dann hinter der digitalen Agenda stehen? Wird es eine 4, eine 5 oder eine 7 sein? Also wenn du da eine Sicht hättest, wäre das jetzt ein schöner Abschluss für uns.
Ja, ich fange mal mit dem letzten Thema an. Also die digitale Agenda ist ja das Grundlagenprojekt zur digitalen Transformation in der Sparkassenfinanzgruppe und Unterstützung an vielen Ecken und Enden. Ich glaube nicht, dass wir da jetzt jedes Jahr eine neue Nummer hinschreiben müssen. Da werden wir schon eher so 2, 3 Jahre immer bündeln. Das wäre dann so grob gesagt, sind wir dann in 2027 bei der 5 nach meiner Rechnung. Aber wir werden diesen Transformationsprozess weiter gestalten, weil das für uns ja die digitale Agenda, das Projekt ist ja der Hort der digital interessierten Menschen in der Sparkassengruppe, die versuchen, die Digitalisierung gemeinschaftlich nach vorne zu treiben und dafür auch, Unterstützer, Mitstreiter finden, damit wir diesen Prozess, und das ist bei uns Sparkasse bleiben, digitaler werden, diesen Prozess weiter voranzutreiben und zu unterstützen. Und das wollen wir auch weiter systematisch, aber jetzt nicht als großer Entwurf irgendeiner großen Strategie, sondern an handfesten, aktuellen Aufgaben, wie wir alle immer ein Stück digitaler werden, nach vorne treiben. Die Frage, es war ja eine sehr umfassende Frage, die du mir gestellt hast, von konkret das Projekt bis hin zu Reallabor. Ich mache mal von hinten weiter. Ich glaube, diese Reallabor Idee zu sagen, wir machen so einen Laborzustand, wo man sagt, wir probieren mal in einem Umfeld aus, in der man nicht alles sofort in Endprodukt groß skalierbar fertig machen muss, sondern auch mal mit Prototypen, die man dann auch mal wieder mit dem Gesetzgeber besprechen kann, wo man cross-funktional arbeitet, wo Juristen, Techniker, Prozessmanager gemeinsam arbeiten. Woanders nennt man das agiles Arbeiten. Wir nennen es jetzt halt Laborarbeit bei uns. Dass diese Art von Arbeit sich weiter verfestigen wird. Denn wir müssen, das sieht die Regulierung, glaube ich, mittlerweile auch ein, wir müssen stärker in diesem Coworking-Zustand arbeiten, dass man immer dann, wenn gesetzliche Festschreibungen zu machen sind, wenn Weiterentwicklungen sind, da sollte das durch praxisgerechte Vorprobe oder Prüfungen, durch Tests auch ausprobiert sein, ob das wirklich jetzt auch gute Regulierung ist. Denn was schlecht ist, wenn man sich in einem reinen abstrakten Prozess auf irgendwelche Überlegungen versteift und hinterher stellt man fest, das ist überhaupt nicht funktionsfähig oder nicht gut genug und dann wird es durchgesetzt, dann gibt es die Nachbesserungen in der Regulierung. Es ist ja besser, vorher schon die Wirkungsweise, die Funktionsweise etwas mehr in Laborumgebungen, also ohne dass es sofort skalierbar ist, ohne dass das alles abgerundet ist mit besonderer Aufmerksamkeit, dass da auch nichts schief läuft. Ja, also man muss mal vorsichtig sein, dass wir da nicht rechtsfreie Räume schaffen. Aber in einer Umgebung, die auch dann die Aufmerksamkeit bekommt, die so ein Labor braucht, dann auch ausprobiert. Also das glaube ich schon, dass sich das durchsetzt, weil so viel in dieser komplexen Welt, ja, kann man gar nicht so viel theoretisch durchdenken und so viel abprüfen, wie man vielleicht durch einfaches Ausprobieren am realen Leben dann an Informationen bekommt und das eben einbaut in diesen Entwicklungsprozess. Das halte ich, glaube ich, für eine sehr gute Strategie. Und da wollen wir auch weiter dran arbeiten. Und mein Eindruck ist, dass auch in der Digitalpolitik in Deutschland gerade diese Reallaboransätze auch weiter ausprobiert werden und weiter verfeinert werden. Und da wollen wir als Sparkassen eben auch mithelfen, dass da was Gutes rauskommt. Zu dem Thema bei einer ganz anderen Ebene Wallet. Ja, wie viel Wallets wird es denn geben? Und ist da Identity und Payment zusammen? Also da, das ist schwierig zu entwickeln, weil das muss am Schluss dem Kunden gefallen. Ja, der Kunde entscheidet am Schluss, wie viel er macht, wie viele Angebote denn vernünftig sind und ob er da mehrere haben wird. Also ich glaube, ist aber Glauben, ja, und ich bin da fern von einer Wahrscheinlichkeit zu dieser Prognose zu geben. Ich glaube schon, dass bei Wallets es wichtig ist, dass man den Anbieter vertraut, ja, und dass man auch vertraut, dass das was Stabiles ist, was es noch länger gibt, ja, und dass die Menschen da auch vorsichtig sein werden, wem sie diese Brieftasche dann anvertrauen werden. Und da deshalb glaube ich, dass der Staat ein guter Wallet-Anbieter sein wird, dass die Sparkassen auch eine Chance haben, dieses Vertrauen, was wir ja aus meiner Sicht auch zu Recht haben, sorgsam mit Kundendaten, sorgsam mit finanziellen Wünschen von Menschen umzugehen, dass wir ja auch durch den Anspruch des Geschäftsmodells, dass wir nicht uns selbst optimieren. Also wir haben ja nicht das Ziel, den eigenen Börsenwert oder die eigene Gewinne zu optimieren, sondern unser Ziel ist es ja, dass wir Mehrwert für unsere Kunden schaffen, dass unsere Kunden es besser haben, dass unsere mittelständische Kundschaft, dass die ihre Geschäftsmodelle weiterentwickeln können und wir als Finanzdienstleister denen dabei helfen. Also wir sind ja Mittel zum Zweck und wir sind nicht selber der Zweck unserer Arbeit. Das ist ja ein Riesenunterschied, dass das die Menschen verstehen und dass sie dem auch vertrauen und dass wir mit diesem Vertrauen, was die Kunden in die Sparkassen geben, dass wir auch eine Chance haben, in diesem Wallet-Thema mitzuspielen. Und ich glaube auch, dass EPI dieses Vertrauen bekommt, weil die Banken in Europa auch diesen Anspruch haben. Wir müssen mit dem Zahlungsverkehr nicht reich werden. Wir wollen aber den Zahlungsverkehr so effizient ausstatten und so effizient gestalten, dass er wieder die Wettbewerbsintensität in Europa erhöht, damit auch wieder der Handel Möglichkeit hat, darüber neue Geschäftsmodelle zu entwickeln. Also ich diese Denke ist gut. Also mein Ziel wäre schon, dass es 3 Wallets gibt. Es gibt eine staatliche Wallet, vielleicht nicht in Deutschland, in anderen Ländern. Es gibt eine europäische Wallet, ja, weil wir eine europäische Antwort mit insgesamt auch einer Investitionsbereitschaft in Europa brauchen, die auf Augenhöhe mit den großen Anbietern in Big Techs ist. Das geht nur europäisch. Ich glaube aber auch, dass es eine gute Wahrscheinlichkeit für eine Sparkassen-Wallet gibt. Die wird nicht alles das machen, was Google und Apple können. Ja, das ist viel zu viel. Aber über das Payment-Identitätsthema, vielleicht noch der Führerschein, also für so staatliche Credentials, das vertrauen Menschen auch einer Sparkassen-Wallet an. Wir wollen uns auf jeden Fall darauf ausrichten.
Ja, ganz vielen Dank, Joachim. Ich habe da jetzt genau zugehört und tatsächlich auch, glaube ich, schon das nächste Thema für eine zukünftige Podcast-Folge gefunden. Ich denke mal, ganz viele von uns interessiert auch das, was gerade bei EPI passiert und wie sich das in Zukunft entwickeln soll. Also, wenn du magst, wir würden das sehr gerne wollen, würden wir dich gerne auch nochmal in absehbarer Zeit darum bitten, auch mit uns über EPI zu sprechen und mit den Experten, die da unterwegs sind. Und tatsächlich, bevor du deine Antwort gibst, die hoffentlich ja heißt. Tatsächlich sind wir jetzt am Ende mit den 10 Fragen. Ich befürchte fast, wir haben dir die eine oder andere mehr untergejubelt. Für uns war es total gewinnbringend. Ich glaube, da waren ganz viele ganz wichtige Statements von dir dabei. Und wer weiß, vielleicht machen wir 27 nochmal eine Podcast-Folge, um zu gucken, was davon denn dann wirklich eingetreten ist.
Ja, also vielen Dank, hat mich auch gefreut. Und zu EPI kann man mich Tag und Nacht ansprechen.
Dann machen wir doch einen Nacht-Podcast. Vielen Dank.
Vielen Dank und tschüss, bis zum nächsten Mal.
Digital einfach machen.
Digital einfach machen.
Der Podcast der digitalen Sparkasse der Zukunft.